Meine größte Entdeckung, so heißt heute Abend unser Thema. Für alle Besucher, die heute das erste Mal hier sind, vielleicht überhaupt das erste Mal in einer solchen Veranstaltung sind, möchte ich ein paar einleitende Worte sagen, damit Sie gleich so richtig den Einstieg bekommen. Wir sind hier in einer christlichen Versammlung und solche Veranstaltungsreihen, wie wir sie jetzt hier haben, nennt man auch Evangelisation. Also eine Evangelisation ist eine christliche Veranstaltung. Wir reden hier nicht über Politik und nicht über Sport. Wir reden nicht über Geld, nicht über Geschäft, nicht über Medizin und nicht übers Wetter. Wir haben auch keine wissenschaftlichen Themen, sondern unser Generalthema ist der Mensch und Gott. Und anhand der Bibel wollen wir uns jeden Abend damit beschäftigen. Die Bibel spricht sehr, sehr viel über den Menschen und über Gott. Wir wollen nachdenken über Sünde und über Gnade. Die Bibel sagt, dass der Mensch vom Sündenfall her von Gott getrennt ist. Wir sind alle sündig und sind alle verloren. Aber die Bibel sagt auch, dass Gott alle Menschen liebt. Er hat in seiner großen Liebe sogar seinen Sohn für die verlorene Welt am Kreuz geopfert. Wenn jemand wissen will, was Liebe ist, dann muss er nach Golgatha gehen. Der Apostel Paulus schreibt im 1. Korintherbrief Kapitel 2 etwas über seinen Dienst. Er sagt, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, um euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Ich hatte fest beschlossen, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Gott hat viele gewaltige Dinge getan. Große Dinge hat Gott getan, aber Golgatha ist Gottes größte Tat. Golgatha ist Gottes größte Tat. Der Apostel Paulus war sicher einer der größten Gottesmänner aller Zeiten. Vielleicht war er überhaupt der größte, gleich nach dem Herrn Jesus. Paulus sagt einmal von sich und über sich, die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz. Er war erfüllt mit der Liebe Gottes und so war er unterwegs, um den Menschen das Evangelium zu verkündigen. Aber nicht alle haben ihn mit offenen Armen aufgenommen. Als Paulus eine seiner besten Predigten gehalten hatte auf dem Areopag in Athen, da machten die Leute sich lustig darüber und einer der Philosophen sagte, was will dieser Lodderbube uns schon sagen? Paulus sagt, manche behandeln uns wie Kehricht, wie Auswurf. Und gerade in seinen Briefen finden wir einige Male das Wort Ärgernis. Eigentlich hat sich bis heute nicht viel geändert. Wir haben die beste Botschaft, davon sind wir überzeugt. Es gibt keine bessere Botschaft als das Evangelium. Es hat nie jemand etwas Besseres gesagt. Und es hat nie jemand etwas Besseres gehört als das Evangelium von Jesus Christus. Man kann nichts Besseres sagen. Man kann nichts Besseres hören. Es ist die beste Botschaft, die es gibt. Aber die Reaktionen der Menschen sind heute ganz ähnlich wie damals in den Tagen des Apostel Paulus. Manchmal machen wir während einer Evangelisationszeit eine Einladungsaktion. Und dann wird die ganze Gemeinde aufgeteilt und dann gehen wir durch die Stadt und einige laden ein in der Fußgängerzone oder auf dem Markt oder man geht sogar von Haus zu Haus und verteilt die Einladungszettel, man läutet und lädt freundlich ein und dann machen wir unsere Erfahrungen, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Einige von denen, die wir einladen, sind freundlich, einige kommen sogar. Andere sagen, ja, ich komme, aber sie kommen nie. Andere lehnen das ab und sagen, nein, das interessiert mich nicht. Und einige werden sogar richtig böse. Manche schlagen die Tür einem vor der Nase zu oder sie drohen sogar. Das ist ganz ähnlich, wie das damals war. Im 1. Korintherbrief Kapitel 1 sagt der Apostel Paulus, Christus hat mich gesandt, um das Evangelium zu predigen. Aber nicht mit klugen Worten, damit nicht das Kreuz Christi zunichte wird. Denn das Wort vom Kreuz ist wohl eine Torheit für die, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden oder uns retten lassen, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, Gott sagt, ich will die Weisheit der Weisen zunichte machen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind denn die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes, durch ihre eigene Weisheit Gott nicht erkannte, gefiel es Gott durch eine scheinbar törichte Botschaft, die zu retten, die glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die sich rufen lassen, ob Juden oder Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser als die Menschen sind und die göttliche Schwachheit ist stärker als die Menschen sind. Golgatha, und darüber wollen wir heute Abend zusammen nachdenken, ist Gottes größter Liebesbeweis. Aber Golgatha, das Kreuz, ist für viele, viele Menschen das größte Ärgernis. Und heute leben wir gerade in einer Zeit, wo die Kreuze abgebaut werden und Leute gegen das Kreuz protestieren, weil sie sich über das Kreuz ärgern. Warum ist das eigentlich so? Das war schon in den Tagen des Apostel Paulus so und das ist bis heute so geblieben, dass viele Menschen sich über das Kreuz ärgern. Warum ist das Kreuz für viele Menschen ein Ärgernis? Es gibt sicher eine ganze Menge Gründe. Ich will heute Abend drei erwähnen. Einigen ist das Kreuz ein Ärgernis, weil es sie an ihre Sünden erinnert. Einigen ist das Kreuz ein Ärgernis, weil es mit Blut zu tun hat. Einigen ist das Kreuz ein Ärgernis, weil es den Anspruch erhebt, der einzige Weg zum Heil zu sein. Ihr Lieben, es gibt nur eine Möglichkeit, für die Ewigkeit gerettet zu werden. Und die liegt in Jesus und in seinem Erlösungswerk. In keiner anderen Religion, auf keinem anderen Weg kann ein Mensch gerettet werden. Errettung gibt es nur bei Jesus und durch Jesus. Und darüber ärgern sich einige. Wollen wir beim ersten Punkt anfangen. Viele Leute ärgern sich über das Kreuz, weil es sie an ihre Sünden erinnert. Ich glaube, es gibt kaum eine Bibelstelle, die deutlicher sagt, was auf Golgatha eigentlich geschehen ist, als Jesaja Kapitel 53. Ich habe die beiden Verse schon einmal erwähnt. Jetzt nochmal, das steht in Kapitel 53, Vers 5 und 6. Jesus ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Jesus Christus hat unsere Sünde auf sich genommen und ist, obwohl er selbst nie gesündigt hat, mit unserer Sünde beladen ans Kreuz gegangen und am Kreuz für uns gestorben. Schon darüber ärgern sich einige maßlos und sagen oder fragen, wie konnte Gott so etwas zulassen? Wenn Jesus doch Gottes Sohn war und Gott ist doch allmächtig und Gott ist Liebe und Gott hatte doch seinen Sohn bestimmt lieb. Wie konnte Gott zusehen, wie sie seinen Sohn geißelten? Wie konnte Gott das mit ansehen, wie sein Sohn ans Kreuz genagelt wurde und qualvoll, schmachvoll dort am Kreuz starb? Wie kann Gott so etwas zulassen, fragen einige. Und es gibt sogar Leute, die sagen, ja, wenn Gott sich nicht einmal um seinen Sohn kümmert, ja, wie viel weniger wird er sich dann um mich kümmern? Wie kann Gott so ein qualvolles Sterben am Kreuz zulassen? Ihr Lieben, wenn jemand so fragt, dann beweist er damit, dass er überhaupt nicht verstanden hat, was da eigentlich passiert ist. Wenn ich über dieses qualvolle Sterben Jesu am Kreuz nachdenke, kommt mir eine ganz andere Frage. Nicht die Frage, wie konnte Gott das zulassen, sondern die Frage, wie schlimm muss die Sünde in den Augen Gottes sein, dass er ein so furchtbares Urteil vollstreckt. Ihr Lieben, Golgatha ist Gottes Urteil über die Sünde. Eigentlich müssten die Nägel durch deine Hände gehen und durch deine Füße. Eigentlich müssten die Geißelhiebe über deinen Rücken gehen und natürlich auch über meinen. Eigentlich müssten wir da angenagelt werden. Wir hätten das verdient. Aber Jesus hat stellvertretend unsere Sünde, die Sünde der ganzen Welt auf sich genommen. Und dann wurde er an unserer Statt verurteilt und starb so qualvoll am Kreuz. Wie furchtbar muss die Sünde in Gottes Augen sein, dass ein solches Urteil vollstreckt werden musste. Ich will mal ein paar Bibelstellen lesen, die uns zeigen, wie Gott über uns denkt, wie Gott über unsere Sünde denkt. Das steht in Römer Kapitel 1, Vers 28 oder von Vers 28 an. Die Menschen tun, was sich nicht gehört. Sie sind voll von jeder Art Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit. Sie sind voll Neid, Mord, Streit, Arglist, Niedertracht. Das sagt Gott. Die Menschen sind Verleumder, Verächter, Frevler. Sie sind hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam. Sie sind unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Sie wissen genau, dass nach Gottes Rechtsordnung diejenigen den Tod verdienen, die so leben. Aber sie tun es nicht nur selber so, sondern sie spenden sogar noch denen ihren Beifall, die es ebenso machen. Und in Römer Kapitel 3 lesen wir von Vers 10 an, und da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer, keiner, der ernstlich nach Gott sucht. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Gott sagt, da ist keiner, der wirklich gut ist, auch nicht einer. So denkt Gott über den Menschen, so sieht Gott die Sünde. Das ist unsere Visitenkarte. Und der Apostel Johannes sagt, wenn einer sagt, ich bin nicht so, wenn einer sagt, ich bin kein Sünder, oder einer sagt, ich habe gar nicht gesündigt, dann betrügt er sich selbst. Oh, wie viele Menschen gibt es, die sagen, mit mir kann der liebe Gott zufrieden sein. Wenn alle so leben würden wie ich, dann sähe es anders aus in der Welt. Wie viele Leute haben so eine hohe Meinung von sich selbst. Sie sehen die Fehler nur immer bei den anderen, aber sie sind in ihren Augen in Ordnung. Und die Bibel sagt, sie betrügen sich selbst. Betrug ist ja etwas ganz, ganz Schreckliches. Da passierte vor einiger Zeit etwas, da ist ein älteres Ehepaar, der Mann hat ganz, ganz furchtbar mit Rheuma zu tun. Er kann sich fast nicht mehr bewegen und die Frau leidet mit, kein Arzt kann helfen. Und eines Tages kommt jemand mit einem Köfferchen an die Haustür. Ich weiß nicht, wie er dahinter gekommen ist, dass hier so ein leidendes Ehepaar lebt. Und er sagt, es gibt ein ganz neues Mittel. Ich habe gehört von dem Leiden ihres Mannes. Es gibt jetzt ein ganz neues Mittel. Aber das ist noch gar nicht auf dem Markt. Das dauert sicher noch einige Monate, bis das in den Apotheken ist. Die meisten Ärzte wissen noch gar nichts davon. Aber das Mittel ist schon da. Und ich habe von ihrer Not gehört. Und ich bin jetzt gekommen. Und ich möchte Ihnen das anbieten. Ist zwar teuer, ist teuer. Aber Sie sollten alles machen, um Ihrem Mann zu helfen. Das ist ja nicht mit anzusehen, wenn einer so leidet. Und dann erfährt sie den Preis. Sie hatte Geld im Haus, aber das reichte nicht. Hat sich bei den Nachbarn da noch einiges zusammengeliehen. Und dann hat sie eine rechte Summe hingelegt, um dieses Mittel zu bekommen, das ihrem Mann helfen sollte. Und dann hat sie ihrem Mann das auch gegeben, dreimal am Tag in warmem Wasser aufgelöst, dieses weiße Pulver. Aber das hat nicht geholfen. Und schließlich kam raus, dass noch einige Leute betrogen wurden. Nicht nur Rheumakranke, auch Leute mit anderen Gebrechen. Aber die bekamen alle dasselbe weiße Pulver, das im warmen Wasser aufgelöst werden sollte. Und dann kam man schließlich dahinter, dass das Ganze nur ganz gewöhnliches Weizenmehl war. Ganz gewöhnliches Weizenmehl. darum hat es auch nicht geholfen. Diese Frau war einem Betrüger auf den Leim gegangen. Betrug ist etwas Furchtbares, so etwas Gemeines, besonders wenn man von einem guten Bekannten betrogen wird. Das gibt es ja manchmal auch. Ihr Lieben, aber Selbstbetrug, finde ich, ist das Allerschlimmste. Und wie viele Menschen betrügen sich selbst. Wenn man von einem anderen betrogen wird, ist schon schlimm genug. Aber wenn man sich selbst betrügt, und wie viele Menschen tun das, was wird das einmal für ein Erwachen und Erschrecken geben in der Ewigkeit, wenn man sich eingeredet hat, mit mir kann der liebe Gott zufrieden sein, wenn man sich eingeredet hat, es ist nicht so schlimm, wenn man der Meinung gewesen ist, ich komme auch ohne Bekehrung aus, und dann ist man verloren für immer. Es gibt Leute, die ehrlich werden über sich selbst und auch erkennen, dass bei ihnen vieles nicht in Ordnung ist. Sie geben das sogar zu, aber sie ändern sich auch nicht. Manche wollen gar nicht daran erinnert werden. Manche ärgern sich sogar, wenn man sie daraufhin anspricht. Ihr Lieben, Gott macht zwei Schritte. Gott hält uns einen Spiegel hin und zeigt uns unseren Zustand, und ich finde das großartig, dass Gott in seiner Liebe das macht. Er hält uns einen Spiegel vor. Wir dürfen da hineinsehen und unser Leben sehen. Gott spricht mit uns über die dunklen Stellen in unserem Leben. Aber Gott hält uns nicht nur den Spiegel hin, sondern Gott zeigt uns Jesus. Er zeigt uns das Kreuz. Er zeigt uns das Erlösungswerk. Er möchte, dass wir mit unserer Sünde zu Jesus kommen und Vergebung finden. Ich sagte vorhin, es gibt Menschen, die ärgern sich über das Kreuz, weil es sie an ihre Sünden erinnert. Bei mir ist das umgekehrt. Und ich weiß, bei manchen von euch, ihr Lieben, ich bin so dankbar für den Sonntagnachmittag, an dem Gott mir den Spiegel vorgehalten hat und ich zum ersten Mal im Leben so richtig gesehen habe, wie ich in Gottes Augen aussehe. Das war für mich eigentlich der größte Tag meines Lebens. Ich habe meine Verlorenheit erkannt in diesem Spiegel Gottes. Und dann durfte ich zum Kreuz kommen mit meiner Sünde und Vergebung finden. Ich komme zum zweiten Punkt. Viele Leute ärgern sich über das Kreuz, weil es mit Blut zu tun hat. Schon im Alten Testament fließt so viel Blut. Oh, wie viele Opfertiere sind da geschlachtet. Menschen kamen mit einem fehlerlosen Tier und brachten es dem Priester, und dann haben sie ihre Sünden bekannt, und dann wurde das Opfertier geschlachtet und das Blut vergossen. Und so ging es durch das Alte Testament hindurch. Und den Höhepunkt haben wir dann auf Golgatha, wo Jesus selbst, der Sohn Gottes, am Kreuz hängt und das Blut fließt. Und die Bibel sagt, dass das Blut für unsere Sünden geflossen ist. Die Bibel spricht viel über Blut. Einige ärgern sich darüber. Bultmann hat einmal gesagt, mit dieser Metzgerladentheologie haben wir nichts zu tun. Wir brauchen kein Blut, um erlöst zu werden. Er sagt, welch eine primitive Mythologie, dass ein menschgewordenes Gottwesen sein Blut vergießt zu unserer Rettung. Wir brauchen kein Blut, um erlöst zu werden. Ihr Lieben, wenn jemand so redet, hat er ganz bestimmt nicht den Heiligen Geist. Wenn einer so redet, hat er nicht verstanden, was Gottes Liebe ist und was Gott diesen Menschen schenken möchte. In Psalm 49 steht, den Bruder loszukaufen vermag ja doch kein Mensch, noch an Gott das Lösegeld zu zahlen. Denn unerschwinglich hoch ist der Kaufpreis für ihr Leben. Er muss davon Abstand nehmen für immer. Bei Gott gilt nur ein Zahlungsmittel. Und das ist Blut. Bei Gott gilt nur ein Zahlungsmittel. Nicht Dollar, nicht Euro, nicht Franken. Bei Gott gilt nur ein Zahlungsmittel. Und das ist Blut. In der Bibel steht, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünde. Aber auch darüber ärgern sich einige. Warum macht Gott das so kompliziert, fragte mich neulich jemand. Warum steht das überhaupt in der Bibel? Warum macht Gott das so kompliziert? Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünde. Und manche ärgern sich darüber. Warum macht Gott das so? Wenn Gott Gott ist, wenn Gott alles kann, wenn Gott allmächtig ist und wenn Gott Liebe ist, dann kann er doch das auch einfacher machen. Dann kann er doch einfach sagen, Leute, ich weiß, ihr habt gesündigt, ihr seid von mir abgefallen, aber ich liebe euch trotzdem. Ich vergebe euch das einfach und fertig. Ihr Lieben, denkt einmal gut mit. Wenn Gott das wollte, und Gott ist ja Liebe und Gott kann alles, wenn Gott das wollte, könnte er das machen? Könnte er in seiner Liebe einfach sagen, ich vergebe euch allen und ich nehme euch alle zu mir in den Himmel, in die Herrlichkeit. Wenn Gott das wollte, könnte er das tun? Ja, wenn er das könnte und es nicht tut, was sagen wir dann? Ist Gott wirklich Liebe? Ist Gott wirklich Liebe? Kann Gott wirklich alles? Warum macht Gott das so kompliziert? Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünde. Könnte er uns nicht einfach allen vergeben und fertig? Ihr Lieben, er kann es nicht. Er kann es nicht. Warum? Gott kann zwar alles. Gott kann alles, aber Gott kann nicht lügen. Es ist unmöglich, dass Gott lüge. Gott kann nicht lügen. Gott hat zu Adam und Eva gesagt, ihr müsst euch entscheiden. Wollt ihr mich oder wollt ihr mich nicht? Gott hat ihnen zwei Wege vorgelegt. Den Weg des Gehorsams, den Weg zum Leben. Und hat gesagt, wenn ihr den anderen Weg geht, den Weg der Sünde, dann werdet ihr sterben. Ihr dürft entscheiden. Ihr dürft entscheiden. Gott ist gerecht. Gott kann nicht lügen. Gott hat gesagt, wenn ihr sündigt, dann werdet ihr sterben. Und die Menschen haben gesündigt. Der Mensch muss sterben. Oder Gott wäre ein Lügner. Aber Gott kann nicht lügen. Ich lade euch ein, jetzt einmal ganz gut mitzudenken. Ihr Lieben, weil Gott gerecht ist, weil Gott nicht lügen kann, darum muss der Mensch sterben. Aber Gott ist nicht nur gerecht, sondern Gott ist auch Liebe. Und bring das jetzt mal zusammen. Gott, weil Gott gerecht ist, muss er den Menschen strafen. Aber Gott ist auch Liebe und Gott möchte den Menschen retten. Wie soll das gehen? Ich will mal mit einer Geschichte, die sich zugetragen haben soll, etwas erklären. Das soll eine wahre Begebenheit sein, schon lange her. So habe ich es gelesen. Und ich kann es mir vorstellen. Hat sich im Mittelalter abgespielt, dass ein Richter in einer Stadt, ein Richter, der für seine sprichwörtliche Gerechtigkeit weit und breit bekannt ist, bei ihm gibt es keine Bestechung. Der ist ein gerechter Richter. Er würde auch bei den besten Verwandten keinen Unterschied machen. Er ist gerecht. Es war eine ganz schlimme Notzeit und eines Tages stand seine eigene Mutter vor Gericht. Sie hatte sich etwas zu Schulden kommen lassen. Genau das Gleiche hatte einige Monate vorher eine andere Frau getan und die war für dieses Vergehen verurteilt zu einer bestimmten Anzahl Stockhieben. Und nun stand seine eigene Mutter, die in einer großen Not sich zu etwas hinreißen lassen hatte, was der Richter in jenem Fall so hart bestraft hatte. Nun hatte er seine Mutter vor sich. Die Zeugen waren da. Er hatte seine Mutter sehr, sehr lieb. Aber er war ein gerechter Richter. Und die Leute waren gespannt, was wird jetzt geschehen? Das hohe Gericht hat sich zurückgezogen, beraten. Und dann kam der Augenblick der Urteilsverkündigung. Und dann wurde seine Mutter verurteilt zu einer bestimmten Anzahl Stockhieben. Genau wie die andere Frau, die auch genau dasselbe getan hatte. Da ging keine Bewegung durch den Raum. Und jeder wusste, der Richter ist gerecht. Und trotzdem das Fragen, aber wie bringt er das übers Herz? Ist doch seine Mutter. Und dann passierte etwas. Und kaum ein Auge, damals wurde die Strafe sofort vollstreckt, kaum ein Auge blieb trocken im Gerichtssaal, als der Richter seine Amtstracht ablegte und dann seinen eigenen bloßen Rücken den Dienern darbot. Und dann gingen die Hiebe über seinen Rücken. Er hat sie gebeten. Tut es, tut es, tut es. Ich nehme die Strafe meiner Mutter auf mich. Ihr Lieben, als ich diese Geschichte las, es soll wirklich passiert sein, und man kann sich das vorstellen, als ich diese Geschichte las, wurde sie mir eine ganz große Predigt. Ein Bild für Golgatha. Ihr Lieben, wir sind alle Kinder des Todes. Wir müssten ans Kreuz genagelt werden, du und ich. Aber Jesus ist gekommen. Er hat selbst nie eine Sünde getan. Aber er hat unsere Sünde auf sich genommen und ist mit unserer Sünde beladen ans Kreuz gegangen und hat für unsere Sünde bezahlt. Jesus kam für mich. Jesus kam für dich. Als Jesus das allererste Mal öffentlich auftrat und Johannes der Täufer ihn kommen sah, Johannes der Täufer war ein Prophet. Johannes der Täufer war der größte Prophet, den es je gegeben hat. Auf alle Fälle der größte Prophet des alten Bundes. Er war schon im Mutterleibe mit Heiligem Geist erfüllt. Und dann sah Johannes der Täufer Jesus kommen. Und dann sagt er etwas. Ich habe da sehr drüber nachgedacht. Warum hat er das so gesagt? Johannes der Täufer sieht Jesus kommen und dann sagt er, seht, da kommt Gottes Lamm, welches die Sünde der Welt hinwegträgt. Er hätte sagen können, seht, da kommt Gottes Sohn. Das wäre richtig gewesen. Er hätte sagen können, seht, da kommt ein großer Prophet, da kommt ein Wundertäter, da kommt ein großer Prediger oder irgendetwas anderes. Aber er sagte, seht, da kommt Gottes Lamm, welches die Sünde der Welt hinwegträgt. Damit hatte er mehr gesagt, als er mit irgendeiner anderen Aussage hätte sagen können. Johannes der Täufer sah Jesus kommen und in dem Augenblick wusste er, wir müssen nie mehr ein Lamm schlachten. Wir müssen nie mehr mit unserer Sünde nach Jerusalem zum Priester gehen. Unsere Sünden bekennen, ein Lamm schlachten und Blut vergießen. Gott hat seinen Sohn gesandt. Seht, da ist Gottes Lamm, welches die Sünde der Welt hinwegträgt. Ihr Lieben, Jesus ist ans Kreuz gegangen für die Sünde der Welt. Wer Jesus Christus im Glauben als seinen Heiland und Retter annimmt, für den gilt sein stellvertretender Tod und er ist frei. Jesus starb, darum darf ich leben. In der Bibel steht, das Leben liegt im Blut. Als Jesus sein Blut gab, da gab er sein Leben und er gab es als Lösegeld für alle Sünden. Meine größte Entdeckung. Es gibt Leute, die ärgern sich, weil das Kreuz mit Blut zu tun hat. Auch wenn ich ein Lied höre, heute werden kaum noch Lieder gesungen zu dem Thema, aber ab und zu kommt es noch vor. Wenn ich ein Lied höre, in dem das Blut Jesu geehrt wird, gerühmt wird, in dem das Blut Jesu erwähnt wird, oh, dann gehen meine Gedanken nach Golgatha. Wenn in einer Predigt darüber geredet wird, kommt heute selten vor. Wenn in einer Predigt darüber geredet wird, dann gehen meine Gedanken nach Golgatha. Und dann denke ich an meine eigene Bekehrung. Es gibt einen Tag in meinem Leben, jener Sonntagnachmittag, da durfte ich mit meinem ganzen Schlamassel zum Kreuz kommen und durfte alles dahinlegen. Und Jesus hat mich gewaschen in seinem Blut. Das ist das große Thema des Alten und des Neuen Testaments. Es gibt keine Vergebung ohne Blutvergießen. Jesus hat sein Blut, sein Leben gegeben. Und wer das für sich in Anspruch genommen hat, der ist frei, der ist gerettet. Paulus sagt in Römer 2, Vers 4, merkst du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leiten will? Und jetzt noch etwas zu dem dritten Punkt. Es gibt Menschen, die ärgern sich über das Kreuz, weil es den Anspruch erhebt, der einzige Weg zum Heil zu sein. Jesus sagt, wenn ihr euch nicht bekehrt, werdet ihr alle umkommen. Jesus sagt, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. In 1. Timotheus 2, Vers 5 steht, es gibt nur einen Gott. Ihr Lieben, es gibt auch für die Moslems, für die Buddhisten, für die Hinduisten und für die Leute irgendwo im Busch. Es gibt für die Katholiken, für die Evangelischen und für die Atheisten und Kommunisten. Es gibt nur einen Gott. Die Bibel lehrt, es gibt nur einen Gott. Und es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich Jesus Christus. In Vers 6 steht, der sich selbst für uns hingegeben hat zu unserer Erlösung. In Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus, ich bin der Weg. Jesus sagt nicht, ich zeige euch einen Weg, sondern Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Die Bibel stellt uns vor ein großes Entweder-Oder. Wenn du Ja sagst zum Kreuz, sagt Gott Ja zu dir. Wenn du Nein sagst zum Kreuz, sagt Gott Nein zu dir. Am Kreuz entscheidet sich alles. Das Kreuz ist die einzige Tür. Bevor Jesus gekreuzigt wurde, hatte er einen ganz, ganz furchtbaren Kampf im Garten Gethsemane. Da lag er auf dem Boden und schrie zu Gott. Und er sagte im Gebet, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Jesus sah in einen Kelch hinein und in dem Kelch war die Sünde der Welt. Diesen Kelch sollte er trinken. Er war zwar grundsätzlich dazu bereit, dazu war er ja in die Welt gekommen. Er wollte die Welt erlösen. Das war sein ganz fester Vorsatz. Aber als es dann soweit war und Jesus sah in diesen Kelch hinein, da hat er sich geekelt und er konnte nicht. Und er schrie zu Gott, Vater, gibt es keine andere Möglichkeit? Gibt es keine andere Möglichkeit, die Welt zu erlösen? Muss ich diesen Kelch trinken? Und er betete ein zweites Mal dieselben Worte. Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er betete ein drittes Mal dieselben Worte. Aber jedes Mal sagte er, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Er hatte vorher zu seinen Jüngern gesagt, wenn ich wollte, ich könnte den Vater bitten und er würde mir Legionen Engel senden und sie würden mich befreien. Das hat er aber nicht getan. Er hat nur gefragt, Vater, gibt's nicht eine andere Möglichkeit in dieser furchtbaren Not, im Angesicht dieses Kelches? Und dann kam ein Engel. Gott sandte einen Engel, nicht Legionen, sondern einen Engel. Und dieser eine Engel sprach mit Jesus. Niemand weiß, was der Engel gesagt hat. Wir wissen nur, dass der Engel ihn stärkte, mit ihm sprach. Ich könnte mir vorstellen, ich weiß das nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Engel vielleicht gesagt hat, Jesus, du musst den Kelch nicht trinken. Du bist freiwillig gekommen. Du könntest hier vom Garten Gethsemane in den Himmel fahren. Du musst den Kelch nicht trinken. Aber wenn du ihn nicht trinkst, geht die ganze Welt verloren. Du bist der Einzige, der die Welt retten kann. Du bist der Einzige, der ohne Sünde ist. Wenn du den Kelch trinkst, wenn du die Sünde auf dich nimmst, kann die Welt gerettet werden. Und der Engel stärkte ihn. Ich denke, so ungefähr muss es gewesen sein. Und Jesus hat sich innerlich durchgerungen. Und Jesus hat gesagt, ja, Vater, ja. In einem Lied heißt es so, von Herzensgrund, leg auf, ich will es tragen. Mein Wollen hängt an deinem Mund. Mein Wirken ist dein Sagen. O Wunderlieb, o Liebesmacht, du kannst, was nie ein Mensch gedacht, Gott seinen Sohn abbringen. O Liebe, Liebe, du bist stark. Du streckest den in Grab und Sarg, vor dem die Felsen springen. Und Jesus nahm den Kelch und Jesus nahm die Sünde der ganzen Welt auf sich. Er wurde für uns zur Sünde gemacht, steht in der Bibel. Und dann ging er, ließ sich binden, er ging zu Hannas und dann zu Kaiphas und dann zu Pontius Pilatus und dann zu Herodes und dann wieder zu Pilatus und dann nach Golgatha, beladen mit der Sünde der Welt. Und dann hing er da. Ihr Lieben, als Jesus da am Kreuz hing, da war Jesus der hässlichste, den es je gegeben hat. Die Sünde der ganzen Welt lag auf ihm. Da hing ein Bündel Sünde. Die Sünde der ganzen Welt lag auf ihm. Das war so scheußlich, dass der Vater nicht mehr hinsehen konnte. Und Jesus schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott konnte das nicht mehr ansehen. Da hing einer, verflucht ist, wer am Kreuz hängt, steht in der Bibel. Die ganze Schuld der Welt lag auf Jesus. Ihr Lieben, als Jesus betete, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, hat der Vater ihm klar gemacht, wenn wir die Welt erlösen wollen, gibt es keine andere Möglichkeit als das Kreuz. Es gab für Jesus keinen anderen Weg als den Weg ans Kreuz. Lieber Zuhörer, wenn du gerettet werden willst, gibt es für dich keinen anderen Weg als den Weg zum Kreuz. Du sollst nicht angenagelt werden. Das hat er für dich gelitten. Aber du musst zu dem Gekreuzigten gehen. Du musst zu dem Auferstandenen gehen. Du musst ihm dein altes Leben bringen und ihn als deinen Heiland und Erretter annehmen. Dann wird dein Leben neu. Es gibt Menschen, die ärgern sich über das Kreuz, weil es den Anspruch erhebt, der einzige Weg zum Heil zu sein. Ihr Lieben, das ist eigentlich Dummheit. Stell dir einmal vor, jemand ist in einen Brunnen gefallen, in eine Grube, steht da bis zum Bauch im Schlamm, unmöglich rauszukommen, die Wände sind glitschig. Er schreit und jetzt kommt jemand, hat ihm auch im Kofferraum ein Abschleppseil, holt das schnell raus und lässt das Seil runter. Das ist ein helles, graues Seil. Er lässt es runter und sagt ihm, was er machen soll. Er hat vorher eine Öse gemacht. Steck das Bein durch und halt dich fest, ich zieh dich raus. Der guckt sich das Seil an und sagt, diese graue Farbe gefällt mir nicht. Meine Lieblingsfarbe ist rot. Bitte hol ein anderes Seil. Das wäre Dummheit, oder? Ihr Lieben, so töricht ist es, wenn jemand das Kreuz, das Erlösungswerk, das Gott selbst sich ausgedacht hat, ablehnt und sagt, ich möchte eine andere Art von Angebot. Stell dir vor, jemand ist im Gefängnis schon viele Jahre und eines Tages wird er freigesprochen. Und jetzt kommt ein Beamter mit dem Schriftstück, mit dem Schlüssel und schließt seine Zelle auf. Und der sagt, das gefällt mir nicht, dass nur einer kommt. Ich hätte gern, dass 5 Beamte kommen, mindestens. Und ich suche mir dann einen aus, der die Tür aufschließt. So eine Dummheit. Wenn einer kommt mit dem Schlüssel, das reicht doch. Ihr Lieben, Gott hat einen gesandt mit dem Schlüssel. Gott hatte nur einen Sohn und diesen hat er gesandt. Und Jesus hat alles getan für dich und für mich. Er hat bezahlt. In einem Lied heißt es, der Himmel steht offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet. Darum, es ist wahr, es gibt nur eine Tür. Aber es gibt eine Tür. Ja, was willst du denn noch mehr? Es gibt eine Tür und diese Tür ist offen. Golgatha war für Jesus kein leichter Weg. Es war ein unheimlich schwerer Weg. Und Bekehrung ist in den allermeisten Fällen auch kein leichter Weg. Ich glaube, es gibt nur sehr, sehr wenig leichte Bekehrungen. Und da werde ich sogar oft misstrauisch, ob das wirklich echt war. Die allermeisten Bekehrungen sind mit einem großen inneren Kampf verbunden. Stimmt das wirklich? Ist das wahr? Steht das wirklich so in der Bibel? Dann hört man vielleicht noch eine Predigt, vielleicht noch eine dritte. Stimmt das wirklich? Ich muss mich bekehren. Wie geht das vor sich? Und manch einer hat sogar schlaflose Nächte gehabt, bis er sich durchgerungen hat. Wie oft habe ich Leute in der Seelsorge gehabt, die mir gesagt haben, ich wollte mich schon mal bekehren, ich habe es einfach nicht geschafft. Ich wollte mich schon mal bekehren und ich hatte einfach nicht den Mut. Und ich wollte mich gestern Abend bekehren. Und als es soweit war, ich habe es einfach nicht geschafft. Habe dann noch lange wach gelegen und nachgedacht. Und heute habe ich es noch einmal gehört. Aber jetzt habe ich es verstanden. Es gibt keinen anderen Weg. Ich will es jetzt machen. Heute Abend mache ich es. Dann reden wir darüber und beten zusammen und ein Leben wird neu. 1. Johannes 1, Vers 8 steht, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, wenn wir sagen, bei mir ist nicht so schlimm, ich habe das nicht nötig, dann betrügen wir uns selbst. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt. Und das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht rein von aller Sünde. Einer der größten Prediger der Vergangenheit, ist schon lange in der Ewigkeit, war sicher Spurgeon. Gibt viele Bücher von ihm und über ihn und viele sind gesegnet durch seine Andachtsbücher und so weiter. Er hat eine großartige Arbeit gemacht in London, in England. Er hat eine Gemeinde mit 7000 Mitgliedern. Als er auf dem Sterbebett lag, er ist für damalige Verhältnisse eigentlich recht alt geworden. Ein langes, gesegnetes Leben. Als er auf dem Sterbebett lag und Freunde ihn noch besuchten, da hat einer der Freunde Spurgeon gefragt, wie ist einem Mann zumute, kurz vor dem Heimgang? Wie ist einem Mann zumute, den Gott so gewaltig gebraucht hat in seinem Leben, der so viel erlebt hat mit Gott, mit Jesus? Was war das für ein reiches Leben? Mit 17 fing er an zu predigen und wie hat Gott ihn gebraucht? Wie ist einem Mann zumute, den Gott so gewaltig gebraucht hat, jetzt im Angesicht der Ewigkeit? Und da hat Spurgeon gesagt, Brüder, meine ganze Theologie besteht nur noch aus einem Satz. Jesus starb für mich. Wenn ich in den Himmel gehe, dann nicht, weil ich so ein guter Gottesmann war, weil ich so viel gepredigt habe oder so vielen zum Segen geworden bin, weil ich Gott Jahrzehnte gedient habe. Nein, wenn ich in den Himmel gehe, dann nur, weil Jesus Christus für mich bezahlt hat. Weil Jesus mir meine Sünden vergeben und mich in seinem Blut gewaschen hat. Meine ganze Theologie besteht nur noch aus einem Satz. Jesus starb für mich. Lieber Zuhörer, wie denkst du über das Kreuz? Ärgerst du dich auch über den Absolutheitsanspruch? Viele Leute ärgern sich darüber. Also wenn ich darüber nachdenke, dann bin ich glücklich. Es gab nur einen Unschuldigen, nur einen. Ihr Lieben, Maria hätte mich nicht retten können. Maria war genauso eine Sünderin wie alle anderen Menschen. Und Petrus und Johannes und Jakobus und Paulus und David und Mose und Abraham und all die Propheten und die Heiligen aller Zeiten und Mohammed und Buddha und wie sie alle heißen. Alles Menschen, alles gefallene Menschen. Es hat nur einen einzigen gegeben in der ganzen Geschichte, der ohne Sünde war. Und das war Jesus Christus. Und dieser eine hat sich stellvertretend hingegeben für mich. Er ist für mich ans Kreuz gegangen. Darüber bin ich so glücklich. Merkst du nicht, dass dich Gottes Liebe zur Buße leitet? Vielleicht ist jemand hier, der sagt, ah, mir ist das alles zu hoch. Das Kreuz ist irgendwie ein Geheimnis. Ich verstehe das nicht. Und ich verstehe manches nicht in der Bibel. Oh, ihr Lieben, das gebe ich zu. Das geht mir auch so. Obwohl ich jetzt schon über 40 Jahre predige. Ich verstehe vieles in der Bibel nicht. Ich verstehe vieles in der Bibel nicht. Wie oft ich an einer Stelle ankomme und dann denke, wie ist das wohl gemeint? Und wie hat Paulus das gemeint? Und dann verstehe ich es mit der Zeit immer ein bisschen besser und da bleiben doch noch Fragen über. Solange wir hier auf der Erde sind, wird das so sein. Der Stuhl kann den Tischler, den Schreiner nicht verstehen. Die Pflanze kann den Gärtner nicht verstehen. Und das Geschöpf kann den Schöpfer nicht wirklich verstehen. Und die Erlösung ist ein noch viel größeres Wunder. In einem Lied heißt es, ich staune die nie zu begreifende Liebe an. Ein anderer Dichter sagt, wenn ich das Wunder fassen will, dann steht mein Geist vor Ehrfurcht still. Der Apostel Paulus sagt in Römer 11, oh, welch ein unermesslicher Reichtum. Beides in der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Wege, wie unerforschlich seine Pläne, sagt Paulus. Paulus, dieser gesegnete Gottesmann, in seinen Briefen findet man 21 Mal das Wort Geheimnis bei Paulus. Aber hör, ein Kranker, ein Patient muss kein studierter Arzt sein, um eine erfolgreiche Behandlung zu bekommen. Der muss nicht erst Medizin studieren, um eine erfolgreiche Operation zu bekommen. Und wenn er überhaupt nichts versteht von Medizin, er muss nur Vertrauen haben, er muss sich dem Spezialisten anvertrauen und dann kann ihm geholfen werden. Und genauso ist das hier auf der geistlichen Ebene. Komm mit deinem inneren Schaden, komm zu Gott, Gott kennt dich. Gott kennt dich durch und durch, er hat dich gemacht, Gott liebt dich. Und Gott hat eine wunderbare Erlösung erfunden, steht im Hebräerbrief. Eine wunderbare Erlösung und die reicht aus für dich, du musst kommen. In einem Lied heißt es, er starb für dich, er starb für mich auf Golgatha. Diese Hand mit den Malen der Nägel streckt sich liebend nach dir heute aus. Diese Hand voller Liebe für Sünder, diese Hand führt dich sicher nach Haus. Jesus sagt, komm, es ist alles bereit. Deine Entscheidung ist entscheidend. Manchmal erlebe ich, dass Leute sagen, aber Errettung, Erlösung, das ist doch Gottes Sache. Errettung ist doch Gottes Sache. Und sie sind dabei in einem ganz, ganz großen Irrtum. Das ist nämlich nur die halbe Wahrheit. Ihr Lieben, Gott hat bereits alles getan. Gott hat alles getan, was nötig ist, dass du gerettet werden kannst. Jetzt bist du dran. Gott streckt dir seine Hand entgegen. Du musst einschlagen. Gott hat die Tür aufgemacht, aber du musst eingehen. Jesus hat für dich bezahlt, aber du musst das für dich annehmen. Ich erzähle euch noch schnell ein kleines Erlebnis. Ich war öfter in Südamerika, verschiedenen Ländern, habe da evangelisiert, einmal 9 Wochen hintereinander, jeden Tag gepredigt in Paraguay, manchmal sogar 2 oder 3 Mal. Am Ende war ich fast tot. Oh, das war was. Und dann noch die Hitze. Aber als wir dann zurückreisten, haben wir Zwischenstationen gemacht in Rio de Janeiro, haben uns ein Hotel gesucht, wo wir übernachten wollten, und am anderen Morgen wollten wir mit dem Flugzeug weiter. Und als wir da alles erledigt hatten, habe ich noch gefragt, haben Sie ein Schließfach? Ich dachte, wenn wir nachher noch ein bisschen spazieren gehen hier, dann will ich nichts im Zimmer lassen, Wertsachen und auch nicht bei mir. Haben Sie ein Schließfach? Ja, hatten Sie. Dann sind wir hinten rumgegangen und dann habe ich so ein paar Sachen da ins Schließfach gelegt und dann ging die Tür zu und dann sah ich in der Tür 2 Sicherheitsschlüssel. Die waren unterschiedlich, 2 Sicherheitsschlüssel. Dann habe ich mit dem einen zugeschlossen und habe den Schlüssel abgezogen. Und dann hat er mit dem anderen Schlüssel abgeschlossen und hat den Schlüssel mitgenommen und in sein Fach getan. Das war gut. Wenn da irgendjemand in der Nacht gekommen wäre und hätte da den Schlüssel gefunden, der hätte nicht reingekonnt. Denn für das Schließfach brauchte man 2 Schlüssel. Angenommen, irgendjemand hätte meinen Schlüssel genommen und wäre dahin und hätte versucht, das Fach zu öffnen. Das wäre auch nicht gegangen. Für das Schließfach brauchte man 2 Schlüssel. Das wurde mir zu einer richtigen Predigt. Ihr Lieben, so ist das mit der Erlösung. Gott hat alles getan und jetzt wartet er auf dich. Gott hat seinen Schlüssel bereits gebraucht. Jetzt wartet er auf dich. Jesus hat für dich bezahlt. Jetzt musst du das annehmen. Deine Entscheidung ist entscheidend. Lieber Zuhörer, wenn du noch nicht bekehrt bist, du kannst dich heute Abend bekehren. Wenn du willst, kannst du dich heute Abend bekehren. Wenn du das nicht tust, dann, weil du nicht willst. Wenn du willst, kannst du gerettet werden für die Ewigkeit. Gott will das. Wenn du nicht gerettet wirst, dann, weil du nicht willst. Deine Entscheidung ist entscheidend. Gottes größte Tat ist das Erlösungswerk von Golgatha. Und deine größte Tat ist deine Entscheidung für Jesus. Gottes größte Tat ist das Erlösungswerk von Golgatha. Es ist vollbracht. Deine größte Tat ist deine Entscheidung für Jesus. Aber die musst du treffen und die darfst du treffen. Heute Abend. Hab doch den Mut.